Freiburg.
Dann hallo und herzlich willkommen zur 264. Episode des Podcasts Freiburg. Am Montag, den 1. April, am Montag nach dem 3:0 Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach. Und wir sind hier zu dritt, um dieses Spiel zu besprechen. Und ich begrüße erstmal den lieben Alex. Hi.
Hallo, vielen Dank, vertauschte Rollen. Danke fürs Moderieren übernehmen.
Und dann begrüße ich den Adrian zu seinem Podcast-Debüt. Ihr kennt Adrian, wenn ihr auf Twitter seid, unter dem Handle Halbraum-Kübi. Vielleicht reden wir heute über Kübi in den Halbräumen. Aber auf jeden Fall erstmal hallo und schön, dass du im Podcast
bist. Hallo, erstmal danke, dass ich eingeladen wurde. Ja, ich freue mich jetzt, das erste Mal hier zu sein. Und wenn ich am Anfang noch ein bisschen nervös sein soll, dann ist hoffentlich in Ordnung.
Ob sowas nicht so. Mit Sicherheit.
Ja, wir haben ein paar Folgen auf dem Buckel.
Ich war aber auch sehr nervös beim ersten Mal, von dem her ist das okay. Genau, zu Beginn erstmal vielen Dank für sehr viel nettes Feedback für die Julian Schuster-Folge unter anderem und auch für Unterstützung in den 2 Wochen, in denen wir jetzt Pause gemacht haben. An der Stelle kurz den Hinweis, ihr könnt diesen Podcast unterstützen. Die Spendenlinks für PayPal und für Patreon findet ihr in den Shownotes. Da ist jetzt in letzter Zeit auch nochmal einiges an netten Nachrichten reingekommen. Vielen Dank dafür. Genau. Ansonsten würde ich, weil wir mit den aktuellen Themen starten, ich habe gerade Julian Schuster kurz angesprochen. Ihr könnt da ausführlicher was zu hören in Folge 263 mit Julian, Nick und mir. Da wart jetzt aber ihr zwei noch nicht zu hören. Deswegen, Adrian, ich gebe dir jetzt einen ganz leichten Einstieg. Wie fühlt sich denn Julian Schuster als neuer SC-Trainer so emotional an?
Also ich muss ehrlich sagen, also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe auch mal getweetet, dass ich mir das auch wirklich gar nicht vorstellen kann. Das ist schon krass. So also klar, er ist jetzt schon lange auch unter Streich dabei gewesen, als Spieler lange Zeit, jetzt auch 6 Jahre als Verbindungstrainer, aber schon krass, dass er komplett ohne Erfahrung als Cheftrainer jetzt direkt ein Bundesliga-Team übernehmen darf. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass er erstmal über die U23 zum Beispiel rangeführt wird, wie es auch bei einigen anderen Trainern davor der Fall war. Christian Streich hat ja jahrelang die Jugend trainiert. Marco Sorg kam auch von der zweiten entsprechend. Aber ich bin sehr gespannt. Man kann jetzt zu ihm, zu seinem Fußball nicht viel sagen, weil er de facto einfach noch keine Mannschaft trainiert hat. Aber ist auf jeden Fall eine sehr interessante Lösung und bin gespannt.
Soll ich auch noch ein paar ergänzende Worte dazu sagen? Ich find's krass, wie man das emotional aufgefangen hat, dafür, dass Streich jetzt 12 Jahre Trainer war, 12,5 dann gewesen sein wird, dass man irgendwie, jetzt war dann die Pause, es war auch ein gutes Timing, mit wann man es verkündet hat, wahrscheinlich, dass man da eben spielfrei hatte. Und ja, irgendwie bin ich ja trotzig in Aufbruchsstimmung und hab Bock auf Julian Schuster als neuer Trainer. Da vergisst man schnell die berechtigte vielleicht Skepsis, die Adrian gerade angesprochen hat, dass es schon auch ein unerfahrener Trainer ist. Aber ich bin eher trotzig optimistisch, wie schon gesagt.
Ja, in der Zwischenzeit wissen wir die Personalie, die dann mit dran hing an Julian Schuster, nämlich Thomas Stamm. Das war ja relativ klar, dass es einer von den beiden wird. Verlässt den Verein im Sommer. Habt ihr da noch Gedanken dazu, zu den zu verlieren aus dem Verein raus?
Ziemlich schade, dass er sehr gute Arbeit geleistet hat, U19 schon, jetzt auch bei der U23 und wie auch Streich schon gesagt hat, man hat bei ihm halt immer eine klare Handschrift erkannt. Er hat auch selber mal gesagt in einem Interview, dass er einen sehr dominanten Fußball mag. Das hat man, finde ich, auch oft gesehen. Das war diese Saison sehr schwierig. Es gab wieder einen großen Umbruch und es hat nicht ganz so gut geklappt wie die letzten beiden Jahre, weil auch sich die Spieler nicht so gut weiterentwickeln konnten. Dazu gab es ja auch Probleme, dass Rüdlin, Reunig und ein paar andere noch oft auch bei der ersten trainieren mussten oder Kader waren. Also es konnte sich so wirklich nichts finden, was halt in den letzten beiden Jahren auch immer so der Trumpf war, dass man eine ziemlich eingespielte Mannschaft eigentlich immer hatte. Und das war dies ja eben nicht der Fall, aber dennoch, auch in den letzten Wochen hat man es gesehen, auch anhand der Ergebnisse. Es ist Top-Trainer und ich glaube wirklich, dass er seinen Weg auf jeden Fall gehen wird, ob jetzt in der zweiten Liga bei einem guten Team oder auch vielleicht im Ausland in der ersten Liga. Aber auf jeden Fall schade, aber für ihn als Trainer ist es, glaube ich, auch der richtige Schritt jetzt zu wechseln.
Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und ich finde, also er tut mir auch schon richtig leid, also dass er geblieben ist und so. Das spricht dann für Schuster, dass man sich gegen so eine, also gegen so jemanden entschieden hat, den man auch quasi im Köcher hatte. Aber ja, wünschen wir viel Erfolg, würde ich sagen.
Ist halt Stammwert die Safe-Option gewesen, glaube ich, von dem, was man spielerisch und auch Spieler in Sachen Spielerentwicklung bekommt. Und die unglaubliche, also was halt die U23 ja immer hatte, waren diese Grundprinzipien, die tatsächlich trotz der Umbrüche eigentlich immer funktioniert haben, bis halt auf Hinrunde dieser Saison, als halt so absurd viel passiert ist im Kader, hat ja Adrian schon angesprochen. Dafür hättest du halt diesen krassen emotionalen Verschnitt gehabt, weil ich würde zum Beispiel, für mich wäre es gar nicht so krass gewesen, weil ich Thomas Stamm sehr gerne mag, aber wir sind ja schon so ein bisschen die Nerd-Bubble und ich glaube, für 34.000 von 35.000 Leuten im Stadion ist der Julian Schuster-Bezug halt viel, viel größer als der Thomas Stamm-Bezug. Ist er für mich natürlich auch, aber es ist bei vielen, das ist halt diese Fallhöhe von Streich zu Schuster ist, glaube ich, deutlich geringer und ich glaube, es ist auch nicht so ganz zu unterschätzen, weil ja, wir haben es ja dann auch in der letzten Folge nochmal gesagt, selbst Volker Finke ging dann irgendwie so ein bisschen im Unfrieden mit einem gespaltenen Verein, wo dann einfach diese Klare, dass alle positiv waren mit dem Trainer, hattest du nicht, als der Abschied war und das ist bei Streich jetzt halt krass. Also niemand hat sich diesen Abschied gewünscht, außer vielleicht ein paar Leuten auf Transfermarkt, die ich begrüße, aber es ist ja nicht repräsentativ so. Genau.
Schade um die Stammwortwitze im Podcast-Titel, aber muss man wohl mit leben.
Vielleicht kommt ja irgendwann noch, muss man mit leben, wer weiß.
Ja.
Richtig. Christian Streich habe ich kurz angesprochen, da kann ich euch noch drauf verweisen. Es wird eine sehr große Abschiedsfolge geben. Wir sind tief in die Planung schon drin. Die wird wahrscheinlich so gegen Ende April oder Anfang Mai hoch. Rauskommen, also bevor nach Saisonende sich alle mit Abschiedsworten überschlagen, werden wir wahrscheinlich schon was online haben. Wir haben die Woche mal so angeplant, also erwartet mal nichts unter 3,5 bis 4 Stunden. Das kann ich, glaube ich, an der Stelle schon sagen. Es ist, wir haben diverse Themenkomplexe im Kopf, wir haben auch schon diverse GesprächspartnerInnen, die uns mehr oder weniger zugesagt haben. Ich glaube, euch kann da was wirklich Cooles erwarten. Jetzt habe ich die Messlatte hochgelegt, ne?
Bisschen.
Das muss liefern. Ja. Wer die Messlatte am Samstag sehr hochgelegt hat, da werden wir aber nachher drüber sprechen, ist Maxi Eggestein. Da ist aber vor dem Spiel noch was passiert, nämlich in der Länderspielpause hat Maxi Eggestein seinen Vertrag verlängert. Und diesmal gebe ich Alex das erste Wort, weil wir hatten an dieser Stelle schon einige Male diese Diskussion Santa Maria Eggestein, war das damals ein guter Tausch für Freiburg und so. Ich glaube, ich war ja immer im Team Santa Maria, werde ich auch mein Leben lang bleiben. Platz tief in meinem Herzen. Aber so meine Eggestein-Zweifel sind diese Saison schon sehr verflogen. Geht's dir da? Also du hattest die Zweifel gar nicht so groß, aber du hast dich demnach gefreut, oder?
Ich halte Santa Maria immer noch für überschätzt, aber dafür werde ich hier meistens gehauen, wenn ich das sage. Aber ja, eigentlich ist ja das richtige Spiel, um das zu besprechen, weil er ja anscheinend von seiner Vertragsverlängerung beflügelt wurde. Mit einer sehr guten Leistung. Und klar, Führungsspieler, kommunikativ, geht voran, auch als Führungsspieler ausgefallen sind dieses Jahr mit Günther und so. Und wichtige Rolle, kann man nur dankbar sein. Und scoren tut er jetzt auch noch. Ja.
Willst du was ergänzen, Adrian?
So Eggestein ist so absolut. Ich finde, er hat sich auch über die Jahre nochmal echt weiterentwickelt. Also Potenzial hat man immer gesehen, also die Laufstärke gegen den Ball immer gut gewesen, aber ich finde, er hat auch schon auch mal im Pressing noch, gegen Pressing schon noch mal einen Schritt gemacht, aber auch mit Ball noch mal deutlich ruhiger geworden, abgeklärter und finde tatsächlich im Vergleich zu Santa Maria, er passt auch besser rein. Santa Maria, sehr guter Spieler, aber ich fand oder finde immer noch, dass man seine optimale Rolle, die auch bei Auxerre gespielt hat, nie wirklich eingebunden bekommen hat, weil eben Höfler die tiefe 6 gespielt hat. Santa Maria eher so auf der Achterposition Box-to-Box spielen musste in seiner Saison. Ist auch gut gemacht, aber ich finde, Eggestein passt als Spieler typ einmal nur mal besser rein und dementsprechend fand ich den Tausch damals auch echt sinnvoll, weil man auch echt nochmal ein ordentliches Plus gemacht hat und auch sportlich definitiv auch einen Mehrwert erreicht hat.
Ja, ich glaube halt, das Wichtigste an diesem Thema hat sich, finde ich, in der Hinrunde so ein bisschen gezeigt, als Christian Günther raus war. Weil wir ja schon, also wir reden jetzt sehr, sehr oft über den Kaderumbruch, der jetzt in den nächsten Jahren ansteht. Ist auch offensichtlich, wenn man sich die Altersstruktur im Kader anguckt. Und da gehen halt einige Leute dann irgendwann raus, die sehr meinungsstark waren. Und das konnte, dieses Günther-Vakuum konnte Eggestein, finde ich, in der Hinrunde mit am meisten erfüllen. Und es ist bei mir schon ein bisschen die Hoffnung, dass er so mit Ginter und Dean hat, die hoffentlich das Innenverteidiger-Duo bilden für die nächsten Jahre. Und auch ein bisschen im Lukas Höhler, der ja auch in dem Alter ist, dass so diese Kerntruppe die nächsten 3, 4 Jahre noch zusammen mit Christian Günther natürlich die Mannschaft halt anführen wird und dann auch die nächste Führungsgeneration ranziehen kann, wie man das halt in Freiburg macht. Und da ist es schon sehr cool, dass er sich da jetzt klar dafür bekannt hat. Und jede Personalentscheidung, die sich zum SC bekennt, obwohl jetzt Streich geht, ist erstmal was, was mich ein bisschen erleichtert, weil das ja schon so ein großes Fragezeichen ist, was drüber schwebt, wie viele menschliche Beziehungen stecken da drin und so.
Das ist halt super
Deswegen bin ich da sehr froh
spannend.
drum.
Sorry, dass ich unterbreche. Das ist super spannend, wenn man drüber nachdenkt, wie Keitels Entscheidung, ob die auch so ausgefallen wäre, wenn er gewusst hätte, ob Streich im Sommer geht und so, weil das könnte ja auch nochmal was verändern für den Spieler und so. Und ja, wie du sagst, Verlängerungen helfen natürlich gerade diesen Stamm beizubehalten. Da habe ich es untergebracht. Yes.
Stark. Genau, über Eggestein werden wir im Laufe dieser Folge noch an einigen Stellen sprechen. Wir können aber noch ganz kurz auf die Länderspielpause zurückschauen. Ich würde erstmal kurz den SC-Bezug machen. Da ist so ein bisschen was passiert. Gregoritsch mit einem Hattrick gegen die Türkei, können wir auf jeden Fall drüber sprechen. Lini ist nach Österreich gefahren und kam sofort wieder zurück angeschlagen. Roland Scholler kam leider auch angeschlagen zurück, hat davor zusammen mit Attila Salay 2 ganz gute Spiele gemacht für Ungarn. Rühl für die U21 getroffen. Hat jemand von euch beiden was von SC-Länderspielen gesehen? Also von SC-Spielern bei
Also,
Länderspielen und kann was
Salah
sagen?
gegen die Türkei beim 1-0. Ordentliches Spiel gemacht, jetzt nicht besonders auffällig. Und Rühl bei den beiden U21 Spielen, vor allem im zweiten, gegen Israel schon sehr stark. Also auch Tor gemacht.
Ich habe nichts
Rühl ist
gesehen.
im Flow, muss man sagen. Ja, du kannst jetzt, an dich geht natürlich die nächste Frage. Ich weiß, wir sind ein SC-Podcast, aber man kommt nach den letzten 2 Wochen nicht so komplett an der deutschen Nationalmannschaft vorbei. Und du hast in den letzten Jahren häufiger mal über deine emotionale Distanz gesprochen, lieber Alex. Ich habe in der Gruppe das Gefühl gehabt, du bist wieder etwas angezündet. Hängt es nur an Toni Kroos oder waren das auch die Spiele?
Es hängt schon sehr an Toni Kroos. Angezündet ist ein bisschen zu viel gesagt, aber dieses Gefühl, dass ich mich fast schon, nee, ohne fast schon, dass ich wirklich Schadenfreude hatte, wenn Deutschland verloren hat und ich es einfach nur lustig fand, mich daran zu ergötzen, dass es alles Chaos war und dann die ganzen Almans um mich rum sich so geärgert haben und hey, wie kannst du nicht für Deutschland sein und so, das hat mich fast schon freudig hinterlassen. Jetzt finde ich es ganz cool, was sie gerade machen und mit, keine Ahnung. Ich finde sogar Nagelsmann, den ich oft sehr unsympathisch, ob seiner Stationen, aber auch seiner Art fand, der gewinnt gerade sogar ein bisschen Sympathie zurück. Und ja, dass ich der größte Toni Kroos-Fan bin, wird auch so bleiben. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sie es machen. Und da Schweden nicht dabei ist, werde ich dann wohl auch. Ich werde nicht die Deutschlandfahne hissen, aber ich werde schon auch vielleicht ein bisschen für Deutschland sein. Wie geht's dir denn, Adrian?
Zuallererst, also das mit Toni Kroos kann ich gut verstehen. Bin wahrscheinlich nicht so der große Fan wie du. Also ich bin schon ein sehr großer Fan, aber kann sein, dass du noch mal ein bisschen mehr pro Toni Kroos bist. Aber auch die beiden Spiele waren echt gut, auch nach dem 0-1 gegen die Niederlande. Trotzdem das Spiel beibehalten, gute Aktion gehabt insgesamt. Also es war schon eine deutliche Steigerung zu sehen im Gegensatz zum Spiel im November. Genau, positiv.
Top, dann würde ich sagen, schließen wir damit die aktuellen Themen und ich könnte jetzt sagen, ich könnte jetzt gemein sein und überleiten und sagen, dass die positive Steigerung bei unserem Gegner am Samstag nicht so sehr zu sehen war, weil wir sprechen ja natürlich als erstes über den Gegner, nämlich über Borussia Mönchengladbach. Und die haben eine ziemlich komplizierte Saison. Die sind irgendwie in der 5. Umbruchsaison in Folge, sagen wir die 3. Umbruchsaison in Folge seit Marco Roses Abgang. Dieses Jahr mit deutlich mehr Tiefen als Höhen. Man hat sich so ein bisschen durchgetragen mit dem Pokal, hat jetzt aber die Chance, das Pokalhalbfinale in Saarbrücken auch verpasst. Und spätestens mit Samstag, muss man sagen, ist die Stimmung jetzt wohl ein bisschen gekippt. Die haben in 2024 zwei Pflichtspiele gewonnen. Und ich weiß gar nicht so ganz, woran es liegt, weil ich finde den Kader eigentlich in manchen Aspekten ziemlich cool. Der ist irgendwie ein bisschen komisch zusammengestellt, aber irgendwie. Ich finde es immer noch unglaublich, dass du mit einem Zentrum aus Weigl, Reiz, Neuhaus und Kone keinen besseren Fußball spielst. Es geht mir nicht in meinen Kopf. Weiß nicht, ob jemand von euch viel Gladbach gesehen hat dieses Jahr und ein bisschen sagen kann, woran es liegt, dass es so nicht gut ist.
Ich kann ja anfangen, ich habe nicht viel Gladbach gesehen. Und als ich jetzt die Tabelle, ich habe den Spielplan aufgemacht, wie ich das meistens mache, wenn wir irgendein Spiel besprechen. Und dann ist es schon krass, dass die erst 6 Spiele insgesamt gewonnen haben in der ganzen Saison. Stimmt das? 6, 5? 1, 2, 3, 4, 5? Doch, 6. Halt viele Unentschieden gespielt. Und ja, die hätten sich halt nur durch den Pokal noch die Saison retten können. Ich finde sie todlangweilig, graue Maus etc. Kann man da alle Sprüche rauslassen. Und Seoane fand ich auch mal cool und irgendwie hat er auch nicht so gut funktioniert in letzter Zeit.
Ja, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen, also ich liebe Franck Honorat, das ist einer der coolsten Bundesliga-Transfers des letzten Sommers gewesen, meiner Meinung nach. Aber der spielt da irgendwie für sich isoliert auf der rechten Flanke, ballert 20 Flanken pro Spiel in die Mitte. Das Zentrum kriegt nie richtige Anbindung. Ich weiß nicht, ob Julian Weigel einfach sein ganzes Leben davon gelebt hat, dass er eine krasse Saison unter Thomas Tuchel in Dortmund gespielt hat und er einfach dadurch viel schlechter ist, was ich ihn eigentlich einschätze. Koitakura wollte ich unbedingt in Freiburg haben, spielt keine so sonderlich dominante Rolle in Gladbach. Ich verstehe es nicht so richtig. Adrian, hast du noch einzelne Spieler, die du gerne rauswählen möchtest? Ich weiß, du machst viel Einzelspielerbeobachtung.
Thema Weigel auf jeden Fall. Also ein guter Spieler. Ich schätze ihn sehr. Ich mag ihn wirklich. Aber was ihm halt auch ein bisschen zum Verhängnis wird, ist generell, dass die Stabilität um ihn herum nicht so wirklich da ist. Er spielt meistens der alleinigen Sechs oder auch der Doppelsechs mit Reiz oder auch Kone, auch teilweise mit Neuhaus. Aber ja, er ist halt eher der Spielertyp, der wahrscheinlich einfach einen sehr robusten, defensiv denkenden Sechser neben ihm haben muss oder bräuchte, weil er eben ja doch ziemlich Defizite gegen den Ball hat. Dementsprechend könnte ein Ansatz sein. Aber ansonsten der Kader an sich. Ein paar coole Spieler, die sich individuell ist ja auch echt auf einigen Positionen überdurchschnittlich aufgestellt. Reus, Reitz, Neuhaus, Kone, auch Honorar spielt eine gute Saison insgesamt, wenn man die Umstände ein bisschen ausklammert. Dennoch ist insgesamt, wie gesagt, auch die Zusammenstellung gefällt mir auch nicht, vor allem auf den Außenverteidigerpositionen. Das war individuell nicht gut aufgestellt, fehlt einiges. Und ja, viel mehr ist wahrscheinlich auch die Saison einfach nicht möglich. Und ich würde es nicht an Seoane festmachen. Man sieht in Ansätzen schon, dass sie einen guten Ball spielen können. Also die Ideen sind da, man sieht die Handschrift, aber der Kader ist einfach nicht gut zusammengestellt aus meiner Sicht und dementsprechend ja, stehen sie halt dort, wo sie stehen und ich warte auf jeden Fall im Sommer einen größeren Umbruch, muss es auch geben.
Ja, sind eins von gefühlt, muss man zählen in der Tabelle. Ich würde sagen, eins von 6 Teams, das einfach froh ist, dass Mainz, Köln und Darmstadt so schlecht sind, dass sie halt wahrscheinlich, wenn sie bei 28 Punkten stehen, trotzdem nicht 16. werden. Am Ende der Saison, bei Mainz vielleicht, aber trotzdem ist irgendwie eine komische Bundesliga-Saison, dass so viele Mannschaften unzufrieden sind und es trotzdem irgendwie keine so richtigen Konsequenzen hat, weil du halt nicht ganz unten reinrutschen kannst. Also normalerweise mit 28 Punkten wäre da jetzt halt noch mehr Druck drauf, weil dann auch wirklich drum gucken müsstest, dass du nicht absteigst. So kannst du vielleicht eher sagen, wenn du an Seoane glaubst, dann hältst du das halt fest und probierst es ab Sommer nochmal. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum SC. Und da muss man eigentlich damit anfangen, dass, also man vergisst es ja nach dem Spiel, wenn man das 3-0 gewinnt. Aber vorm Spiel ging mir richtig Arsch auf Grundeis, als ich gesehen habe, dass Ginter, Lienert und Schaller ausfallen. Und man ja eigentlich, man könnte sagen, die 3 individuellen besten Spieler des Kaders. Das ist wahrscheinlich auf jeden Fall die 3 mit dem höchsten Transfermarktmarktwert, zusammen mit Litzduan. Hast du ja auch schon gesehen, dass Adrian, wie war dein Gefühl? Dachtest du, läuft trotzdem?
Eher negativ, weil da ist schon ordentlich Qualität verloren gegangen, aber man hat es, finde ich, noch am besten gelöst. Mit der Dreierkette auch, mit Keitel wieder als Innenverteidiger in der Mitte. Wie gegen Lens oder auch gegen Frankfurt schon. Hat man einfach mit einem Innenverteidiger mehr einfach, ja, ist man auf die Stabilität gegangen. Das hat sich auch als richtig herausgestellt. Aber grundsätzlich natürlich, da fehlt schon einiges auch. Soloi, der in den letzten Wochen mit der beste Offensivspieler war, individuell. Aber tatsächlich hat man, wie ich finde, eine sehr gute Herangehensweise gefunden und dementsprechend ja auch verdient geworden auf jeden Fall.
Ich fand's spannend in der Pressekonferenz nach dem Spiel oder in dem Interview mit Frank Rischmann, ich bin mir nicht sicher, hat Streich auf jeden Fall von der schlechten Trainingswoche gesprochen. Und dann ist es ja auch immer noch so, dass Länderspiele waren und Streich zumindest früher sehr bekannt dafür war, Spieler nicht unbedingt in die Startelf zu stellen, wenn sie zwei Spiele auf der Länderspiele gehabt haben oder über 90 Minuten und so weiter. Das war natürlich jetzt auch irgendwie Thema mit Gregoritsch zum Beispiel oder Doan oder Röhl. Und dann hat er gesagt, man hat sich trotzdem dann für Röhls, Physis, Präsenz hat man sich dafür entschieden zum Beispiel und so. Finde ich dann doch spannend. Und hinten, du hast vorhin gesagt, du wünschst dir, dass Lienhardt und Ginter noch die nächsten 2-3 Jahre hier die Innenverteidigung prägen. Könnte ich ja polemisch fragen, wer braucht die schon, wenn man Gulde und Kübler hat?
Der ist halt in 3 Jahren 36,
meine Leute. Gulde macht den Pavel Grimasch noch mit im tiefen Alter.
Meinst du mit Eigentor zum Abstieg?
Aua. Weiter.
Ja, du hast jetzt über Kübler und Gulde geredet. Sedelia auch auf die Bank rotiert. Das ist vielleicht dieses Kübler-Sedelia-Duell, das vermutlich dadurch entschieden, dass Sedelia dann nicht da war in den 2 Trainingswochen. Ansonsten sind es dadurch mal 4 Wechsel im Vergleich zu Leverkusen. Hat man inzwischen nur noch selten, dass es so viele Wechsel von Pflichtspiel zu Pflichtspiel gibt. Gesamte Ausstellung, Atubolo, Kübler, Keitel, Gulde, Doan und Günther als Schienenspieler, Eggestein und Höfler im Mittelfeld und dann Röhl, Gregoritsch und Höhler vorne. Kann man dazu übersprechen, ich würde es auch vielleicht direkt am Anfang machen. So richtig war es Gregoritsch nicht als Neuner in der ersten Halbzeit, sondern eigentlich war es gegen den Ball 3-4-1-2, was allerdings halt einfach dran lag, dass Freiburg einen sehr großen Mannbezug gegen den Ball gespielt hat und Gregoritsch dann klar auf Weigel abgestellt war sozusagen, Höhler und Röhl auf die beiden Innenverteidiger. Ich bin ja, vielleicht machen wir die Diskussion an der Stelle mal, ich finde ja, das hat gar nicht so gut funktioniert in der ersten Halbzeit, wie man sich eigentlich so denkt, wenn man das 3-0 am Ende gewinnt. Würdest du es mitgehen, Adrian?
Auf jeden Fall. Also zu Beginn vor allem ist es halt oft so, wenn Mann gegen Mann verteidigt wird, es kommt halt auf die Handlungsschnelligkeit vor allem an. Wenn halt einer zu spät ist, dann ist halt oft die Gefahr, dass der Gegner dann in Überzahl dann auch mit Tempo auf dich zulaufen kann. Ein paar Mal hat es zu Beginn schon funktioniert, auch durch ein paar Ballverluste in der gegnerischen Hälfte. Gladbach ein paar Umschaltmöglichkeiten gehabt. Durch Robin Hack ganz zu Beginn zum Beispiel. Aber ich finde, dass sich das auch schon während der ersten Halbzeit deutlich gebessert hat. Und man auch immer mehr Gladbach auch zu langen Bällen gezogen hat. Und das Anlaufen insgesamt sich über das Spiel hinweg gut entwickelt hat, finde ich.
Ja, ich fand es am Anfang so ein bisschen, also Gladbach hat gerade zu Spielbeginn sehr flach aufgebaut, waren Skelly und Netz relativ tief. Und Doan und Günther waren halt, wären deren Gegenspieler gewesen, aber man wollte nicht ganz rausrücken, hatte ich das Gefühl. Und dann konnten die beiden Außenverteidiger oft ein bisschen antribbeln, dann ist einer, ist Neuhaus oder Reitz rausgekommen zum Doppelpass. Und dann waren die beiden sehr häufig überspielt und dann hattest du so Situationen auf dem Flügel, wo dann Gulde und Kübler auch nicht extrem rausschieben wollten auf dem Flügel, auf Honorar oder Hack, die dann, und dann gab es halt super viele Flanken und man muss sagen, man hat die dann in der Box halt relativ gut verteidigt, weil dadurch, dass auch dann Kübler und Gulde nicht rausgerückt sind, hattest du dann defensiv eine ganz gute Boxbesetzung, aber halt oft zur Ecke weg verteidigt und über Ecken werden wir sehr viel sprechen in der ersten Halbzeit, da hatte man nämlich an der einen oder anderen Stelle eher Glück, als dass man es gut gemacht hätte. Also dieses Spiel kann auch anders laufen und tatsächlich macht es Gladbach einem in der zweiten Halbzeit sogar einfacher, weil Weigel dann konstant abkippt und dann spielen beide Mannschaften so 3-4-3 mit Gladbach deutlich höheren Außenverteidigern, dann ist es für Freiburg super einfach unter Kontrolle zu bekommen. Habe ich nicht so ganz verstanden von Seoane. Aber ja, also wir werden gleich über eine erste Halbzeit sprechen, in der das 1-0 für Freiburg am Ende eher schmeichelhaft war, könnte man sagen. Alex, du hast noch Highlights gesehen, das war dann auch dein Eindruck, ne?
Das war dann auch mein Eindruck, nachdem 80.000 Ecken da reingeflogen sind. Genau, aber wir können ja trotzdem über eine präsente Anfangsphase von Gladbach sprechen. Vielleicht fangen wir mit Robin Hack an, der dann ein, zwei Mal da gegen Kübi ins Duell gegangen ist und Fernschüsse ausgepackt hat. Der erste ging vorbei und der zweite war flach, wo Atubolo rechts runter halten kann. Zum Glück ist Robin Hack nicht Tell von Bayern, habe ich mir gedacht.
Oder Florian Wirtz,
genau.
Ja, es war, ich weiß gar nicht, Also, ich fand es echt nicht so toll, wie man reingekommen ist. Also, ich finde, man hat wirklich Gladbach ein bisschen leicht auf die offensiven Flügel gelassen, und hatte da nicht so richtig einen tollen Plan dagegen. Und ich mag Robin Hack eigentlich sehr gerne. Ich war dann ganz froh, dass er es nicht so effizient gelöst hat an dem Tag. Genau. Du hast die zwei Abschlüsse angesprochen. Es gab noch eine Ecke von Onora, bei der Atubolu nicht so richtig toll aussieht in der Klärung, wo er so mit einer Faust rausgeht, und die dann so zur Seite, und wenn da jemand dahinter steht, ist es ein bisschen gefährlich. Und ich würde sagen, diese eine Ecke, die er unsauber klärt, sorgt dann dafür, dass er bei allen anderen gar nicht mehr rauskommt, selbst wenn sie in den Fünfer fliegen. Es war, also, mein Gefühl war nicht so gut nach den ersten 5 Minuten. Jetzt, Adrian, ich frage dich ja mal ganz kurz, weil normalerweise machen wir das immer, wo schaust du denn Freiburg-Spiele normalerweise?
Also am Samstag habe ich daheim geguckt, aber in der Regel eigentlich eher am Stadion.
Okay, aber das heißt auch
Genau.
TV-Eindruck bei dir von Samstag. Da darfst du mal das 1-0 beschreiben. Wir haben jetzt nur negativ über das Spiel geredet, aber das 1-0 war dann ganz schön, würde ich sagen.
Ja, genau, aber eben nach dem Standard beziehungsweise im Einwurf auch gut gemacht von Keitel, einfach in dem Fall entscheidend, weil er sich eben aus dem Deckungsschatten von Jordan löst, in den Sechserraum rein und dann eben den Chipball spielt Richtung Röhl. Und dann eben gute gestanden auf dem zweiten Ball. Also der Lauf von Eggestein dann hinter Doan war entscheidend, die Flanke eben und ja eben Kopfball von Gregoritsch.
Gregoritsch in Petersen-Manier da lauernd am zweiten Pfosten, ihn dann so drüber drücken und auf das Abgefälschte hoffen. Ja, Eggestein mit seinem Hinterlaufen wird nicht das letzte Mal sein, dass wir das ansprechen. Das hat gut funktioniert. Ich glaube, Doan muss man noch hervorheben, der da geistesgegenwärtig durchlässt. Aber ansonsten
Ja.
richtig beschrieben.
Ich musste bei Gregoritsch, wir hatten die Diskussion auch in der Gruppe dann noch, wie schlimm das von Skelly verteidigt ist, der einfach eigentlich schon in dem Moment, wo der Ball nach rechts raus muss, eigentlich gucken muss, dass er vor Gregoritsch in Position kommt. Wie Petersen im Interview letzten Sommer bei uns darüber gesprochen hat, dass er manchmal einfach nicht verstanden hat, wenn er im Training Wege gegangen ist, warum Abwehrspieler den Raum nicht auch sehen, den er so sieht. Und das war halt. Das war eigentlich das perfekte Beispiel dafür, weil Gregoritsch achtet genau darauf. Genau. Und ich möchte noch kurz liebe Grüße an Nick schicken, der mir eine Minute nach dem Tor geschrieben hat. Eggestein sollte mehr Santa Maria sein und häufiger den Flügel attackieren, wenn er jetzt auch noch flanken kann. Und es ist witzig, weil es halt das ganze Spiel hinweg immer wieder passiert, dass Eggestein rechts überläuft wie Santa Maria damals in der Rückrunde mit der taktischen Rolle. Ja, sehr schönes Tor auf jeden Fall. Genau, auch wenn ein bisschen glücklich mit der abgefälschten Flanke. Omlin sieht, finde ich, auch nicht so toll aus. Er könnte auch ein bisschen mehr Druck auf den Stürmer ausüben. Der Ball ist sehr lange in der Luft.
Ja, man könnte darüber diskutieren, ob Krieger ihn eher für Höhl querlegen muss, aber am Ende ist der Stürmer, der ihn einfach rüberdrücken soll. Von daher alles richtig, alles gut.
Richtig. Und es zeigt auch ein bisschen schon sehr frühzeitig, dass diese. Also die Präsenz in Luftduellen eine große Stärke von Freiburg wird in diesem Spiel. Itakura und Elvedi, beide keine so großen Innenverteidiger. Aber wie viel Alarm Röhl dann macht in dieser ersten Halbzeit, vor allen Dingen bei langen Bällen, weil Gladbach ist einfach unterirdisch verteidigt, jedes Mal, wenn der Ball runterfällt. Also Röhl hat ja auch gar keinen Gegnerdruck für den Kopfball. Das ist nicht toll verteidigt. Ja, man muss aber sagen, Gladbach ist nicht geschockt, sondern es passiert dann, im Prinzip kann man die Phase ziemlich zusammenfassen von der 12. bis zur 30. Minute mit ganz vielen Eckbällen für Gladbach. Ich würde aber gerne die allererste Aktion noch besprechen. Jordan mit dem Rücken zum Tor auf Luca Netz, der an Kübler vorbeigeht und dann Reitz in den Strafraum schickt, den Eggestein erst noch laufen lässt, und dann aber hinterher sprintet und den fliegend zur Ecke abgrätscht. Und da gehen ganz liebe Grüße raus an Paddy, der mich aufgefordert hat, diese Grätsche angemessen zu feiern, weil der Auswärtsblock diese Grätsche mehr gefeiert hat als das 1-0 davor. Weil, ja, ist halt schon eine Stadionaktion, muss man sagen.
Ja, wir haben auch darüber gewitzelt, dass Kreisliga Alex sehr verstehen kann, wenn der Gegenspieler entwischt, wie das Rocco Reitz Eggestein gemacht hat, also wie er ihm weggerannt ist, dass man dann noch motivierter ist, das noch auszumerzen und im letzten Moment reinzugrätschen und die Situation zu bereinigen. Genau, also er hat quasi seine Schlafmützigkeit selbst ausgemerzt, aber das natürlich sehr gut gemacht.
Ja, und dann beginnt das Eckballfestival so ein bisschen. Wir haben in der 13. eine Ecke, die Itakura am zweiten Pfosten findet. Der liegt in die Mitte, Jordan schießt ihn knapp vorbei. Dann gibt es in der 22. eine, die Elvedi findet, die Gregoritsch auf der Linie klärt oder kurz davor. 31. gibt es zwei Ecken, einmal Honorar, wo dann Gregoritsch vor Jordan klärt und dann noch eine Elvedi am ersten Pfosten. Ich würde gerne kurz über Arthur Bodo sprechen. Und ich weiß, Adrian, ich kenne dich jetzt noch nicht so gut. Ich weiß nicht, wie gut du so Torwartspiel drin bist. Würdest du sagen, Arthur Bodo muss aktiver sein bei den Eckbällen, als es in dem Spiel war? Weil die fallen halt alle im
Die
Fünfer,
fallen
ne?
alle im Fünfer, ja genau. Also das ist wahrscheinlich noch mit die größte Schwäche, die er hat. Ne? Bei hohen Bällen ist er noch nicht ganz so sicher, hat auch nicht das beste Timing. Ja, kann man drüber diskutieren, aber er lernt ja auch noch dementsprechend. Ich würde ihn jetzt nicht verantwortlich machen dafür, auch wenn er es natürlich besser machen kann.
Jetzt habe ich nicht so viel Gladbach-Spiele sonst gesehen und weiß nicht, ob die sonst auch immer ihre Ecken auf den Fünfer schlagen oder ob das ein, hey, wir wissen, dass da Atubolu im Tor steht und können das ja mal machen, weil er jetzt nicht bekannt dafür ist, da alles rauszupflücken. Aber ja, man hat da Gregoritsch im Fünfer sehr präsent gehabt. Das war gut, dass er da stand. Bei der einen oder anderen Situation hatte er auch mehr Glück, dass der Ball dann so, das eine sah cool aus, wie er ihn vom Oberschenkel abtropfen lässt und dann klärt. Beim anderen, wo er ihn mit dem rechten Fuß so rausklärt, da war er schon auch so, puh, gerade noch so rausgekriegt. Aber ja, überstanden, würde ich es mal nennen.
Also ich habe zumindest genug Gladbach-Spiele gesehen, um zu sagen, dass Honorar die Ecken so bringt, wie er sie bringen möchte. Das ist also wirklich krass gute Standardqualität. Aber ja, kann schon ein Gameplan sein, dass du ihn dahin trittst. Ist aber schon ein bisschen witzig, dass es Freiburger Muster ist, jetzt so von den letzten Torhütern, mit Stärken auf der Linie und am Fuß und nicht so toll in der Strafraumbeherrschung, weil das ist irgendwie auch das, was ich von Marc Flecken und Alexander Schwolo so im Kopf habe. Es waren auch nicht unbedingt die Keeper, die im Fünfer reihenweise Ecken weggefangen oder weggefaustet haben. Genau, irgendwo muss man halt Abstriche machen, ne? Das klingt jetzt allerdings übrigens ein bisschen so, als hätte Freiburg gar nicht so viel von dem Spiel gehabt. Das war aber gar nicht so, sondern man hatte so super viele Chancen auf Chancen. Also ich war in der ersten Halbzeit so eher ein bisschen unglücklich damit, dass man so wenig klare Abschlüsse hatte, aber man hatte einen Konter in der 19. Minute nach einem langen Ball auf Röhl, der ihn gegen Elvedi sichert, wo es dann am Ende so einen harmlosen Doan-Schuss gibt. Einmal spielt man Günther auf links frei, wo die Flanke dann Doan knapp verpasst. Und in der 32. ist vielleicht die am knappsten Szene auch wieder einen langen Ball, den Röhl festmacht. Und der wird dann von Itakura abgeräumt. Und da hat Itakura ziemlich Glück, weil in dem Moment, wo er auf den Boden geht, kann er nicht sehen, dass er nicht letzter Mann ist. Er ist es dann nicht, deswegen ist es nur gelb, aber auch nicht sonderlich klug angestellt. Adrian, denkst du, es war ein krasses Röhrspiel, finde ich, erste Halbzeit. War das vor allen Dingen, weil Gladbach schlecht verteidigt hat oder weil er es so gut gemacht hat?
Mix aus beidem. Also es ist natürlich so echt schwer zu verteidigen, vor allem wenn er halt, wenn er Platz hat, wenn er auf dich zulaufen kann als Verteidiger, und das ist ja öfter mal passiert in dem Spiel, dann ist er halt vor allem von Itakura, der ihn eben nicht halten kann, ne, weil er langsamer ist, ist es schwierig. Natürlich, man kann diskutieren, dass Gladbach, die auch übrigens, ja, vor allem wenn sie hoch angelaufen sind, der SC hat immer mal wieder einen hohen Ball gespielt und eben dann die Räume bekommen, die man dann eben bekommt, weil Gladbach höher steht. Eben, ja, ich fand einfach, als gut gemacht und nicht nur wenn er in den Lauf gesteckt wurde, sondern auch tatsächlich im Luftzweikampf, weil er jetzt eigentlich gar nicht so kopfballstark ist, trotz seiner Größe, aber in dem Fall, in dem Spiel auch den einen oder anderen hohen Ball gut behauptet hat. Mir auf jeden Fall gut gefallen.
Ja, vielleicht ergänzend dazu, Grifo halt auf der Bank, obwohl er nicht mit Italien irgendwo unterwegs war, und das war vielleicht die größte Überraschung gewesen in der Startelf. Wir haben immer gesagt, Top-Spiele Grifo gegen Juve und etc., aber jetzt würde ich Gladbach nicht in diese Liga mit einordnen dieses Jahr, und trotzdem ging der Gameplan ja anscheinend auf, mit Gregal, Höhler, Röhl da Präsenz drin zu haben.
Ja, ich glaube, man hat halt offensiv bis auf Doan, den du aktuell einfach nicht rausnehmen kannst, auf jeder Position die maximale Physis gewählt, weil Gladbach da einfach auch diese Saison schon sehr oft Probleme hatte, dass sie sich in Spielen so einfach so rätselhaft komplett haben den Schneid abkaufen lassen, wenn es nicht so richtig toll lief oder wenn der Gegner ein bisschen gestresst hat. Deswegen, ich glaube schon, dass das auch ein bisschen Streichsplan war. Genau, dann passiert gar nicht mehr so viel in der ersten Halbzeit. Es gibt noch einen Distanzschuss von Eggestein, den Omdi schön zum Fliegen nutzen kann. Und dann noch ein paar Gladbach-Aktionen, einmal Honorar über rechts, wo Eggestein die Flanke dann klärt zur Ecke. Und dann gibt es noch zwei Neuhaus-Distanzschüsse in der 45. Wo auch beim einen Atubolo nicht so richtig toll aussieht, weil er, glaube ich, erst fangen möchte und dann aber sich früh genug umentscheidet, dass er ihn zur Ecke klären kann. Und dann ist es halt eine erste Halbzeit. Eigentlich muss es wahrscheinlich 1-1 stehen. Ich glaube, das kann man sicherlich sagen. Also es war jetzt keine super glückliche Führung oder super unverdiente Führung, aber es war jetzt nicht, dass man sagen müsste, Freiburg hat sich das 1-0 verdient.
Würdet ihr mitgehen? Also Gladbach hatte mehr Expected Goals. Es gibt ja auch Leute, die gerne darauf achten. Also wenn es danach geht, hätte eher Gladbach vielleicht 1-0 führen sollen oder das 1-1 stehen können. Aber im Endeffekt nimmt man die Führung mit.
Vielleicht noch die eine Honorarchance, wo er Höfler tunnelt und dann flach vorbeischießt. Also erstmal coole Aktion gegen Höfler. Was mir aufgefallen ist und was ich dann ansprechen wollte, ist nach seinem, also ich glaube, es ist ein Abschluss links vorbei und keine flache Hereingabe. Und man sieht sehr schön, wenn man bei den Highlights dann auf Stopp tickt, wie sich zwei, drei Spieler beschweren, dass er nicht ganz zurücklegt oder anders zur Seite legt. Ich habe daraus gelesen, du hast vorhin über Honorars bisschen isoliert auf dem rechten Flügel gesprochen. Ich habe bei den Reaktionen auch so ein bisschen Unmut, Missmut in der Gladbacher Mannschaft und dass da vielleicht auch die Ergebnisse vielleicht auch auf die Chemie so ein bisschen auswirken. Totaler Außenblick natürlich, aber haben sich schon eher angekackt, als sie waren nicht so glücklich miteinander.
Ja, ich würde aber trotzdem auch sagen, also ich habe die paar Konterchancen für Freiburg angesprochen, ich glaube, die Highlights verzerren etwas, wie das Spiel war, weil nur weil Freiburg nicht in Abschlüsse gekommen ist, also man hatte konstant das Gefühl, dass Freiburg Gefahr ausstrahlt Richtung Tor. Das hat, also da habe ich Auswärtsspiele in der Vergangenheit, auch in dieser Saison in Erinnerung, wo das bei weitem nicht so war. Man ist eigentlich immer wieder gefährlich in gute Räume gekommen, war da ein bisschen unsauber tatsächlich im letzten Moment. Also ich habe in der Halbzeit Julian geschrieben, wenn Merlin Röhl passen könnte, dann verkaufen wir ihn im Sommer für 50 Millionen, weil er so oft im ersten Moment alles richtig gemacht hat und dann den Angriff nicht so richtig toll ausgespielt hat. Wurde in der zweiten Halbzeit besser. Genau, aber ich glaube, die Trends, die man dann Anfang der zweiten Halbzeit sieht, die dann für den SC sehr guten Spielverlauf sorgen, dass man immer wieder gut über die Halbräume dann ins Zentrum und auf den anderen Flügel kommt und so, das war schon in der ersten Halbzeit auch zu erkennen, nur hat man es da nicht so konsequent zu Ende gespielt. Ja, ich sehe Nicken von euch beiden. Sehr gut, keine Frage gestellt am Ende. Richtig gut moderiert.
Du moderierst genau. Trotzdem sehr gut und danke fürs Übernehmen. Ich muss mich da auch erst umgewöhnen in der Konstellation, aber ist doch gut.
Yes, zweite Halbzeit startet und ich glaube, da das 2-0 mit Höhler beginnt, würde ich sagen, dass Alex darf, ne?
Da musste ich mich entmuten, ja klar. Jetzt muss ich kurz überlegen. Das war Grigoric hat erstmal zentral überlaufen, nicht hinterlaufen, sondern ist zentral reingelaufen. Höhler hat auf ihn gewartet, auf links außen und gewartet, bis er kommt. Grigoric in Stürmermanier zieht ab aus dem Spitzenwinkel. Dann finde ich sehr gut, wie wach Röhl ist und sich den Ball schnappt. Schnappt übrigens Kübler ein bisschen den Ball weg, der aus dem Rückraum angelaufen kommt und sich erstmal aufregt, dass Röhl den Ball nimmt, weil ich glaube, Halbraum-Kübi, können wir gleich gerne drüber sprechen, hätte gerne seine Fackel abgeladen, wie er das letztes Jahr ab und zu gemacht hat. Im Nachhinein muss man sagen, Gott sei Dank hat Röhl den genommen. Ja, man kann über Omlins kurze Ecke und so sprechen. Ich finde den Abschluss einfach sehr überraschend und sehr gut und stramm und so. Ich finde, da würde ich eher auf gute Aktion Merlin Röhl gehen, tatsächlich.
Ja, wirst du direkt übernehmen.
Also, auf jeden Fall gut gespielt. Das ähnliche, beim 3-0 war es ja ähnlich, das Tor über Gulde, dann Günther und dann der eben Skelly rauszieht und eben dahinter Höhler, der da in den Raum läuft und in dem Fall jetzt, ja, nachdem Gregoritsch kurz gekommen ist, dann eben den Raum dahinter anläuft. Und der Abschluss war ja, okay, aber stand eben gut auf den zweiten Ball und dementsprechend, ich würde auch eher sagen, dass der Abschluss von Röhl sehr gut war.
Ich finde auch, also Omlin orientiert sich halt so ein bisschen Richtung Tormitte, was er auch muss, glaube ich, weil wenn, also Freiburg ist am zweiten Pfosten noch relativ gut besetzt im Strafraum und wenn Omlin auf einen kurzen Pfosten spekuliert und Rülf langt den und am zweiten Pfosten hat jemand einen komplett freien Kopfball, dann würde man eher sagen, wie positioniert er sich denn da? Und er erwischt ihn halt völlig auf dem falschen Fuß, so im kurzen Eck. Und auch Sascha Felter hat es bei Twitter geschrieben, auf dessen Meinung ich da sehr viel Wert lege, der meinte, man soll da bloß kein Torwartfehler draus machen. Ich fand Omlin insgesamt nicht so richtig toll, aber es ist auch okay, dass du ein bisschen rostig aussiehst, nachdem du so lange raus warst als Torhüter. Man würde auch sagen, es war mehr toll von Röhl gemacht als irgendwie krasser Torwartfehler. Und also ich hab's Röhl, ich dachte in dem Moment, ach komm, bring ihn noch mal in den Strafraum. Also ich war als er zum Schuss ausholt, war ich nicht begeistert von der Entscheidung, aber dann relativ schnell danach.
Eine Sekunde später, meinst du?
Eine Sekunde später, ja.
Ja. Ich sag jetzt die Props an Höhler, weil ich sie ja immer einmal bringen muss und weil er macht, beim 3-0 wird es auch nochmal kurz vorkommen. Er ist einfach im Aufbau an den Toren beteiligt. Und er macht dann oft die einfacheren, nicht so ganz spektakulär aussehenden Dinge, nimmt den Ball an, hält ihn, wartet aufs Timing, bis Gregoritsch kommt, nimmt ihn im entscheidenden Moment mit. Vielleicht würde das bei Grifo technisch ein bisschen sauberer aussehen und vielleicht wäre noch ein Übersteiger irgendwo dabei und so, aber ich finde es schon sehr beeindruckend, wie Höhler das macht, natürlich. Aber also auch wegen der Entscheidung, Startelf Grifo und so, ist schon gut.
Yes. Und nachdem man nach dem 1-0 noch sagen konnte, dass Gladbach überhaupt nicht schockiert war, war es nach dem 2-0 ziemlich schockierend, was Gladbach gebracht hat, weil also man hat wirklich richtig gemerkt, dass es diese Mannschaft gebrochen hat, finde ich. Also da war dann wirklich wenig Gegenwehr und das ist dann immer, also ich hasse das im Fußball, irgendwelche Dinge mit Einstellung oder so zu erklären. Und das hängt meistens auch nicht an der Einstellung, weil man hat einfach gemerkt, dass diese Mannschaft geknickt ist. So, vielleicht, man kann ja auch wollen und es kann trotzdem nicht funktionieren, weil man einfach gerade mental irgendwie down ist. Und man merkt auch, man hat dann im Stadion richtig gemerkt, wie die Stimmung gekippt ist. Und das war, was ich in Gladbach mitbekommen habe, eigentlich bis Februar da rein, dass es ein sehr großer Trumpf war in dieser Saison, dass es in holprigen Phasen immer wieder die Fans und von der Kurve kamen, hey, wir verstehen, dass es gerade eine schwierige Saison ist, dass es eine Umbruchssaison ist, wir haben euren Rücken so. Und das war halt Samstag gar nicht so. Das war dann ein gemeinsames Untergehen von Mannschaft und Stadion. Das war schon sehr erschreckend zu sehen. Das ist dann auch immer ein bisschen, da hat man so ein bisschen schlechtes Gewissen, so wenn man dann da gewinnt.
Also, wenn ich drei Unentschieden in den Spielen davor gegen Mainz, Köln und Heidenheim gehabt hätte, plus gegen den SC Freiburg, dann kann man mit psychologisch wichtigen Zeitpunkten mit siebter und dreien, welche war es das letzte Tor? Also jetzt in der 47., 49. wie auch immer.
47. und 57.
Genau.
Genau. Ja.
Ja, das ist dann halt auch bitter. Da wird bei mir, glaube ich, auch die Stimmung kippen, auch als Spieler. Aber es ist natürlich schwer.
Ja, absolut. Ich würde sagen, wir können direkt Richtung 3-0 gehen. Adrian, was macht Letzt du an, ne?
Er macht's gut, also auf jeden Fall ähnlicher Spielzug wie beim 2-0 schon, ein bisschen tiefer. Höhler, der eben den Raum gut beläuft, beziehungsweise auch das Zweikampfverhalten von Itakura in dem Fall war auch ganz übel. Und Röhl-Eggestein machen es auch gut und eben Doan, der es sehr gut macht, der reinzieht und dann dadurch den Flügel oder den Außen für Eggestein öffnet, der hinterläuft und ja genau. Er läuft halt durch bis auf den Fünfer durch muss, oder in den Fünfer und alles richtig gemacht.
Ja, das Hinterlaufen war natürlich Bilderbuch von Eggestein. Schön, dass sich das belohnt wird, dass Doan den dann auch noch mit der Hacke da rausspielt, ist natürlich Zucker. Bis dahin finde ich es gut von Freiburg. Ab dem Zeitpunkt, wo Eggestein den Ball hat, finde ich es katastrophal verteidigt von Gladbach, weil der Ball da in die Mitte einfach nicht durchkam. Und klar kann man dann über gutes Timing von Eggestein sprechen, der irgendwie dann die Lücke zwischen den Beinen findet beim Ausfallschritt oder so. Aber das war schon relativ mies. Und dann wäre ich auch ausgerastet als Gladbach-Fan, glaube ich.
Ja, also beim 3-0, also du hast schon sehr das Gefühl, diese Mannschaft lässt über sich ergehen. Also schon Höhler treibt den Ball vom linken Flügel so quer Richtung Zentrum und diese Lücke auf dem rechten Flügel ist sehr früh erkennbar, dass sie da aufgeht. Und Netz ist ja schon, ist so ein bisschen da und ich glaube, Hack ist zu dem Zeitpunkt noch linker Flügel, ist noch nicht ausgewechselt, hat eigentlich noch die Möglichkeit, um da Vollspann zurückzugehen und da auszuhelfen. Und Trabt stattdessen zurück und Eggestein ist der Einzige, der direkt voll in den Lauf reingeht, kriegt dann den Ball auch von Röhl, dann spielt ihn auf Doan und dann ist immer noch niemand da, der irgendwie Eggestein übernimmt. Und Eggestein kann dann frei hinterlaufen. Und dann ist er halt hinter der Kette und dann musst du halt irgendwie gucken, dass du das Anspiel ins Zentrum zukriegst. Und das ist halt auch irgendwie so semi-verteidigt. Es war schon sehr erschreckend, aber war auch toll gemacht. Also ich habe es erst beim Highlight schauen, fand ich es erschreckend von Gladbach davor. Beim Live-Gucken war einfach diese Doan-Aktion, wie er ihn mit der Hacke rausleitet, wie Eggestein da mit vollem Willen dahinter geht und sowas. Wir hatten Phasen diese Saison, wo wir darüber gesprochen haben, dass Freiburg einfach keine Tore aus dem Spiel macht. Jetzt hatte man in dem Spiel drei, also 3 von 3 aus dem Spiel. Das ist cool, fühlt sich irgendwie ein bisschen schöner an. Also ich nehme auch Lienhardt und Höfler Kopfbälle auf dem ersten Posten, ist mir genauso recht, oder Grifo Elfmeter, aber Tore fühlen sich ein bisschen toller an, wenn sie rausgespielt sind. Ja.
Ja, das möchte ich unterstreichen. Und, unterstreichen. Kann man auch sagen. 14 Ecken. Nichts kassiert. Das ist natürlich, kann man auch ein bisschen über Glück reden, aber ich finde es schon auch stark.
Ja, über Glück reden kann man auf jeden Fall, wenn ich nach dem Tor weggehe. 61. Minute, Ecke, Honorar und Skelly steht 6 Meter vor dem Tor, völlig frei,
Ey.
kommt zum Kopfball und trifft den nicht. Den musst du eigentlich als Bundesligaspieler aufs Tor kriegen. Und, oder?
Ja,
Also
freier
ist.
bist du nicht.
Nee.
Nach einer Ecke. Also gut, das hast du mir eigentlich, ich nehme es zurück, das ist nicht nur stark, dass man bei 14 Ecken nichts kassiert hat, sondern auch einfach schwach von Gladbach, kann man auch so sagen. Stimmt schon.
Also 2 Meter Radius drumherum um dich ist bei der Ecke. Es ist schwierig auch als Abwehr zu schaffen, dass du jemanden so frei stehen lässt bei der Ecke. Naja, genau, und dann passiert eigentlich gar nicht so viel für den. Ich glaube, die nächste Viertelstunde kann man so ein bisschen überschreiben mit Freiburg hätte Gladbach richtig abschießen können, wenn man voll aufs Gas gedrückt hätte. Oder hattet ihr, Alex, du hast im Highlights gesehen, Adrian, würdest du den Eindruck teilen, dass Freiburg da, wenn sie voll aufs Gas durchgegangen wären, und Gladbach hätte richtig abschießen
Ja,
können?
das ist auf jeden Fall die Phase, in der Gladbach schon mit dem Spiel abgeschlossen hatte. Wäre auf jeden Fall möglich gewesen, aufs Vierte zu gehen und dann vielleicht auch aufs Fünfte. Aber ich fand es wichtig, dass man eher sich um Kontrolle bemüht hat, den Ball hat laufen lassen und auch so ein bisschen, ja, einfach das Spiel beruhigt hatte und so Gladbach auch gar nicht so wirklich mehr die Chance gegeben hatte, vielleicht durch einen Konter oder ähnliches noch auf 1-3 zu kommen und dann eventuell nochmal spannend werden zu lassen, ist auf jeden Fall die richtige Herangehensweise. Auch wenn schöner
Muss ja
gewesen
nicht
wäre, erstmal
immer,
auch aufs Vierte gegangen wäre.
muss ja nicht immer 0 zu 6 in Gladbach ausgehen, würde ich sagen.
Eine ist auch okay.
Ja.
Ja, und es ist halt auch, du hast dieses sehr tote Stadion, du hast dem jeglichen Leben entzogen, jegliches Leben entzogen, in dem du Gladbach hast, einfach hinterherlaufen lassen. Das ist schon richtig. Diese Kontrolle tat dann auch der Gesamtgemengelage Freiburg halt einfach gut. Seoane hat es zumindest probiert. Gladbach dreifach gewechselt mit Plea, Chanchara und Ngumu. Ich fand am ehesten hatte Chanchara da noch einen Einfluss aufs Spiel, der so ein paar coole Aktionen als Wandstürmer hatte. Dann Keitel auch ein paar Probleme mehr gemacht hat als Jordan. Wir haben gar nicht so viel über Keitel gesprochen, aber Keitel hat es richtig gut gemacht gegen Jordan und auch sonst in ganz vielen Szenen. Alex.
Dazu habe ich einen Kommentar von Urbu, den er mir geschickt hat. Quarterback, der öfter mal auch vor die beiden AVs der Dreierkette geht, man hat ihn oft frei bekommen, beziehungsweise Gladbachs Anlaufen war auch ziemlich mies. Aber ja, Stand jetzt gerade, momentan tut's weh, dass er geht im Sommer.
Also auf jeden Fall die beste Phase,
Ja.
wahrscheinlich rein spielerisch oder von den Leistungen her. Ich finde auch, dass man,
Ja.
was für ihn vielleicht ein bisschen das Problem war jetzt über die letzten Jahre, auch natürlich seine Verletzung sowieso, aber auch das mit Höfler eigentlich die Position als Sechser, als defensiver Sechser eigentlich immer belegt war, auch zu Recht belegt war, und er meistens eher so auf so eine Achterposition spielen musste, was finde ich jetzt nicht so optimal immer für ihn war, dass er eher ein Spieler ist, der, wenn er ein Spiel vor sich hat, seine Stärken hat, und das hat man auch gegen Gladbach gut gesehen, auch gegen Lens vor ein paar Wochen. Und dementsprechend auch, er auch, ne, auch defensiv stark, richtig gut gegen Jordan, der auch wirklich sehr schwer zu verteidigen ist, im Rücken zum Tor, hat das sehr gut gelöst. Hat nicht jeden Zweikampf gewinnen können, aber schon einen Großteil hat auch gute Stellungsspiel gezeigt. Wie ich finde, das beste Spiel auf jeden Fall von ihm dieser Saison, auch nochmal besser als gegen Norris.
Ja, kam ihm entgegen auf jeden Fall, dass Jordan kein sonderlich guter Pressingstürmer ist. War er schon bei Union nicht, bei Union musste er es nicht, weil Union ja wollte, dass der Ball ins Mittelfeldzentrum kommt. Der konnte halt wirklich zu keinem Zeitpunkt Keitel, wenn er antribbeln wollte, auch nur irgendwie stören. Und dann war halt, war Keitel dann so im Sechserraum. Eckestein konnte dadurch dann, dass Keitel so viel im Aufbau gemacht hat, dann auch so weiträumig sich bewegen. Tat Freiburg auf jeden Fall sehr gut, dass Keitel da gespielt hat. Ich weiß, es ist dann nochmal bitterer, weil man ihn dann Richtung Stuttgart verliert, aber ich hoffe ja tatsächlich, dass man, er war dann nach dem Lance- und Frankfurt-Spiel dann nochmal angeschlagen, aber eigentlich hoffe ich, dass er sich da jetzt festspielt für den Rest der Saison, weil selbst wenn Ginter zurückkommt, mit Dinis Knie weiß man nicht so richtig. Ich vermute, dass man da fast kein Risiko eingehen wird. Damit Ginters Achillessehne auch nicht. Aber selbst wenn einer von beiden zurückkommt, dann spielt Gulde den anderen Halbverteidiger oder Kübler oder Sedilia, dann tut es dem SC auf jeden Fall gut, Aufbau im Keitel zu haben. Hast halt die Viererkettenoption nicht, wenn du es mit ihm spielst. Also als einer der zwei Innenverteidiger in der Viererkette sehe ich ihn ja nicht.
Nee, und zusammen mit Höfler und Keitel wäre zu defensiv wahrscheinlich.
Zumal Eggestein aktuell einfach wahrscheinlich der gesetzteste Mittelfeldspieler ist und dementsprechend einfach keine Möglichkeit mehr gespielt. Und sonst meistens auch eher Röhl, den offensiven Sechser gespielt hat.
Auf jeden Fall liebe Grüße mit allen Leuten, an alle Leute, die irgendwie Ahnung von Vertragsrecht haben. Guckt mal bitte, ob man das noch irgendwie auflösen kann, was der in Stuttgart unterschrieben hat.
Ja.
Naja. Genau, aus Freiburger Sicht noch spannend. 75. Minute kommen Salay und Grifo für eben besagten Keitel und Gregoric.
Darf ich noch einen Gedanken loswerden, weil der gerade dazu passt?
Ja, klar.
Ist mir jetzt auch eine Sekunde zu spät eingefallen. Ich gehe davon aus, dass Stuttgart sich für die Champions League qualifiziert. Und keine Ahnung, ob der Kader zusammenbleibt. Also dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass er eher ein bisschen zusammenbleibt. Und dann wird vielleicht auch noch der ein oder andere Neuzugang kommen, weil man hat ja auch ein bisschen Geld und so. Kann auch gut sein, dass Keitel sich da überhaupt nicht durchsetzt. Also, das wird schon spannend. So, sorry, das wollte ich noch loswerden.
Der größte Konkurrent wird halt Karazos sein, der eigentlich eine gute Saison spielt, aber Stuttgart hat halt keinen anderen Sechser. Dementsprechend gehe ich mal stark davon aus, dass sollte Stuttgart in Bern sich in den internationalen Wettbewerb qualifizieren, ist ja quasi schon sicher. Wird auf jeden Fall auf Einsatzzeiten kommen. Und was sich dann in der ersten Hälfte durchsetzen wird, mal gucken. Aber das Wichtigste wird erstmal für ihn sein, natürlich, dass er gesund bleibt und dann hat er die Qualität auf jeden Fall, dort ordentlich Spielzeit zu bekommen.
Ja.
Plus vielleicht noch in der Hinrunde, also ich glaube, Hoeneß sieht Anton eher als Halbverteidiger. Man hat ja in der Hinrunde viel Sagadou dann zentralen Innenverteidiger gespielt. Wenn Keitel jetzt voll reinwächst in diese Rolle, schon möglich, dass er da auch eine spannende Option wird für Hoeneß. Und er ist halt eigentlich, er passt halt perfekt in diesen Hoeneß-Fußball. Weil man hat das jetzt auch ein bisschen in dem Spiel in Norse gesehen und auch jetzt am Samstag gesehen, diesen sehr geduldigen Aufbau, den spielt man jetzt schon, wenn er den zentralen Innenverteidiger spielt in der Dreierkette, weil er halt einfach da seine Qualitäten hat. Schade drum. Ja, Alex, ich sehe deinen Blick.
Ich kann nicht anders, das ist voll verankert in meinem Kopf. Es wird mein Leben lang so sein. Es ist auch nicht
im Fußball. Es ist sogar, wenn es sogar auf Arbeit jemand sagt, denke ich so. Ja, es ist richtig schön.
Ja. Irre.
Naja. Genau, Salay für Keitel. Ich glaube, Grifo für Gregoric müssen wir nicht so viel drüber sprechen, aber über Attila Salay sollten wir vielleicht kurz sprechen. Die einzige Aktion, über die man tatsächlich von ihm sprechen muss, ist eine gute Offensive. Aber eigentlich ist es ja spannender, wie er sich so defensiv geschlagen hat und ich war nicht so begeistert. Wie ging es dir, Adrian?
Ja, also wie gesagt, offensiv die eine Aktion, der Steckpass auf Höhler war gut, aber ansonsten defensiv, ja, finde ich bisher insgesamt noch nicht so überzeugend, auch sowohl mit Ball, obwohl das eigentlich seine größte Stärke ist, und bisher noch nicht so die Ruhe. Auch gegen den Ball ist es okay gewesen, fand ich am Samstag, aber die größte Stärke, die er eigentlich hat, hat er bisher nicht wirklich einbringen können und wirkt eher hektisch und dementsprechend ist auch ein Ansatz, weshalb er wahrscheinlich bisher wenig gespielt hat, unterstreiche.
Ja, vielleicht dachte man auch einfach, man ist so ein großer Fan in Freiburg, man hat zu ihm gesagt, ey, stell dich mal ein halbes Jahr ein bisschen schlecht an, dann verlangt Hoffenheim nicht so viel Ablöse und wir holen dich dann, das ist schon okay. Ja. Genau, die Salah-Aktion, die wir gerade schon angesprochen haben, ist auch nochmal bei Röhl, der natürlich an jeder Situation irgendwie beteiligt ist, auch in der zweiten Halbzeit. mit der Verlagerung auf links. Grifo lässt ihn dann für Salah und Salah läuft durch und steckt ihn für Hüller, der an Jonas Omlins Oberkörper scheitert. Und das war dann auf Freiburger Seite die letzte Aktion für das Spiel. Auf der Gegenseite gibt es nochmal eine Ecke von Honorat, die Itakura aus kurzer Distanz köpft, wo Atubolo dann noch eine richtig schöne Parade bekommt. Das war seine einzige, die er wirklich zum Halten bekommen hat. Ansonsten kam gar nicht so viel aufs Tor von Gladbach. Und dann müssen wir noch ganz kurz drüber sprechen. 91. Minute kommen Adamu, Makengo und Muslia für Höhler, Günther und Höfler. Hat Christian Streich zu spät gewechselt oder ist es nur ein Internet-Thema?
Ich glaube,
Alex.
Bei ihm ist halt dass er tendenziell eher spät wechselt, auch wenn es relativ komfortabel ist. Und dennoch, ein Stück weit kann ich schon verstehen. Also sehr vorsichtig auf jeden Fall. Aber der Gedanke war wahrscheinlich einfach, sollte Gladbach Minute 80 noch 1-3 machen, könnte es ja nochmal spannend werden, weil dann ist nicht mehr so viel. Dementsprechend, ja, fand jetzt nicht unbedingt zu spät gewechselt. Ich muss auch einfach sagen, dass ich nicht in dem Spiel, anders als in den Spielen vor der Länderspielpause, vor allem als noch die drei Doppelbelastung gab mit der Euroleague, dass man schon den Eindruck hatte, finde ich, dass die Leute auf dem Platz relativ fit war noch gegen Ende und dementsprechend ist darauf bezogen auch gar keinen wirklichen Grund gehabt zu wechseln.
Ja, genau, den Punkt wollte ich eigentlich auch machen. Also du hast diesen Punkt Belastungsstörung eigentlich nicht mehr. Also es wäre, wenn dann so in Richtung, okay, Belohnung für Spieler, die gerade trainieren.
Ja, das Testspiel hatten wir da nur.
Man könnte natürlich jetzt das Fass aufmachen, dass Streich es scheißegal sein kann, wie sich Adamu und Co. entwickeln und ob die auf Spielzeit kommen, weil er ja nur noch 7 Spiele hat. Und dann kann er seine Streichen Sicherheitsmaßnahmen ja komplett bis ins Endlose durchziehen. Jetzt liegt Streich wahrscheinlich am SC Freiburg genug, um auch Spielerentwicklung weiterhin zu berücksichtigen. Aber ja, es spricht jetzt nicht für, keine Ahnung, für Adamu zum Beispiel, in dem Fall auch nicht für Muslia, weil ich eigentlich, der war aber auch mit den Länderspielen unterwegs und so, dass die sich gerade so krass im Training aufgedrängt haben, dass sie unbedingt noch 20 Minuten spielen müssten oder so. Aber gut.
Ja. Ich glaube, der Makengo-Wechsel war schon so ein bisschen Zeichen an ihn, dass er, ich glaube auch, dass dieser Adamu-Wechsel ist von Streich eigentlich positiv gemeint. So, ey, ich habe das Testspiel gesehen, du bist wieder näher dran und so. Über Makengo hat er sehr positiv bei der PK gesprochen. Ja, und sonst, ich weiß, das war gerade ein Witz von dir, Alex, aber ich glaube auch nicht, dass wir von Christian Streich ein Thomas Tuchel-Interview aller jetzt ist mir ja scheißegal, was in der Kaderplanung im Sommer passiert, hören werden. Wird wahrscheinlich eher nicht passieren.
Nee, aber es kann ihm trotzdem ein bisschen mehr egal sein und er kann trotzdem denken, ja, mir sind die 3 Punkte jetzt wichtiger. So, und so sind wir jetzt am stabilsten. Keine Ahnung.
Ja, absolut. Genau. Ich fand es auch kein großes Drama. Deswegen. Das ist okay.
Mal schauen, wie Julian Schuster das löst.
Genau. Vor allen Dingen, vielleicht noch kurz, weil wir haben jetzt vorhin nur ganz kurz über Salah gesprochen. Ich würde sagen, das war der wichtigste Wechsel, dass man ihn tatsächlich 20 Minuten vor Ende gemacht hat, weil es bei dem halt sein kann, je nachdem, wie Ginter und Lina hat jetzt spielen, wie lange die ausfallen, kann es halt sein, dass man ihn einfach braucht in Spielen und dann ist es schon wichtig, dass man ihm ein bisschen Rhythmus gibt in dieser Mannschaft. Ich glaube, offensiv ist es einfach alles sehr viel leichter. Das heißt, wenn jetzt 5 ausfallen und Adamu muss dann doch spielen, offensive Abläufe gehen einfach ein bisschen leichter als defensiv. Genau, habt ihr noch einzelne Spieler, über die wir noch nicht gesprochen haben, über die ihr gerne noch reden würdet?
Also nicht unbedingt, aber ich würde auf jeden Fall einen erwähnen, den ich richtig gut fand am Samstag, und das war Lukas Kriegler. Also fand den defensiv sogar am stärksten von allen dreien, sogar noch stärker als Keitel, natürlich mit Ball jetzt nicht, aber gegen den Ball hat er sehr gut antizipiert, viele Bälle abgefangen, Zweikampf war stark. Ich habe jetzt keine Statistik parat, aber fand ich schon herausragend gut und auf jeden Fall auch, wie ich finde, eine gute Option, auch natürlich in der Dreierkette, in der Viererkette sowieso, aber auf jeden Fall so einen Spieler zu haben, der A, flexibel ist und B, extrem zuverlässig.
6 von 6 Zweikämpfe laut Sofascore, also gutes Gefühl.
Yes, das würde ich unterstreichen. Ich kann noch einen zweiten Kommentar von Urbu über Röhl bringen. Für ihn hat man Begriffe wie Box-to-Box und schwimmend erfunden. Goldjunge freut sich, wie er sich entwickelt. Ich glaube, da gehen wir auch mit.
Aber sag's bitte niemandem weiter. Also gerade so Deutschland, weil Merlin Röhl ist kein so geiler Fußballer, ne?
Ja.
Liebe andere Scouts.
Braucht noch ja, ein paar Jahre.
No. Stark.
Erstmal wollen wir 23 aufbauen.
Ja. Jetzt haben wir gesagt, es spricht nicht so für Muslia und Adamu, dass sie so spät kommen. Es spricht auch nicht für Maximilian Philipp, dass er bei so einem Spiel gar nicht reinkommt übrigens.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich finde es so komisch, diese Philipp-Situation, weil ich den in diesem Kalender eigentlich echt ziemlich oft ziemlich gut fand, wenn er reinkam, so für 10 bis 15 Minuten und da immer mal wieder so Elemente hatte, die ich einfach sehr gerne mag in seinem Spiel. Vielleicht waren es einfach in den letzten Spielen noch nicht die Spiele, wo man ihn gebraucht hat, oder Streich meint, er kennt ihn so gut und er braucht diese Kurzeinsätze nicht oder so, sondern er weiß, was er kriegt von ihm.
Ich glaube auch, dass es ein Stück weit auch mit dem Pressing zu tun hat bei 3-0-Führung, dass er eben aktuell in der Verfassung auch, wird ja auch schon öfter angesprochen, dass er nicht wirklich 100% fit war, oft, dass eben der Streich eben lieber Spieler auf dem Platz haben wollte, offensiv, die eben noch besser im Pressing sind. Deswegen auch Höhler lang drauf gewesen. Bin auch Höhler lang gespielt. Adamu dann gekommen in der Nachspielzeit, ja. Ich glaube, das könnte auch so der ausschlaggebende Punkt gewesen sein, eben die körperliche Präsenz.
Ja. Top, dann kriege ich noch Spieler des Spiels von euch. Ich habe von Paddy Maxi Eggestein bekommen. Ich dachte nicht, dass das in diesem Leben noch passieren würde, dass er mir Maxi Eggestein schickt. Von Misha Merlin Röhl. Und von Julia muss ich noch warten, weil der hat mir eine Liste geschickt und ich soll den nehmen, der nicht genannt wurde. Deswegen dürft ihr mal.
Ich überlasse dem Gast den Vortritt.
Ganz schwierig. Also, ich habe mir da jetzt noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Also, es gibt auf jeden Fall einige Kandidaten. Hübler fand ich richtig gut. Keitel kann man auf jeden Fall nehmen. Eggestein. Wahrscheinlich Maxi Eggestein. Fand ich von... Waren viele gut, aber ich fand, er war noch mal leicht drüber, dementsprechend würde ich ihn nehmen.
Ja, dann nehme ich doch Doan, weil der noch nicht genannt wurde, der geistesgegenwärtig durchlässt beim einen und mit der Hacke auf Eggestein passt und dann weiter hungrig durchläuft beim anderen Tor. Wie du vorhin gesagt hast, Doan ist jetzt momentan auf so einem Grundlevel, wie es Grifo ganz oft war, dass man sagt, man gewöhnt sich so ein bisschen dran und das ist schon einfach sehr, sehr gut. Ich hoffe, der bleibt hier.
Yes, dann kann ich von Julia noch Gregoritsch geben, den er noch in seiner Liste hatte, der nämlich noch nicht genannt wurde. Und ich werde es Misha gleich tun und Merlin Röhl nennen, weil ich ihn so krass essentiell fand für alles, was irgendwie Teil des Übergangs ins offensive Drittel war am Samstag, weil er immer wieder der erste gesuchte Spieler war und das einfach so krass gut gemacht hat. Es war nicht in den Einzelaktionen sein bestes Spiel der Saison, aber ich glaube, von der Präsenz über 90 Minuten konstant in vielen Aktionen war es wahrscheinlich sein bestes Spiel die Saison.
Hat das war den, schon sehr krass. Den Schallei-Ausfall auch gut kompensiert, tatsächlich.
Ja, also Ginter und Nienert konnte man sich darauf einstellen, dass Schallei nicht mal eine Option für 30 Minuten ist. Das hat mir vor Spielbeginn richtig Sorgen gemacht, aber ja, Merlin Röhl hat da ordentlich Alarm gemacht. Ist halt cool, dass man einfach inzwischen jemanden hat, der die Tiefe attackieren kann, weil es fehlt halt sonst krass in dem Kader. Und bei Merlin Röhl merkt man immer, was das für ein wertvolles Element ist.
Yes.
Gut, können wir das Spiel zumachen. Und ich leite einmal kurz durch die Leihspieler und durch die anderen SC-Teams, bevor wir dann noch ein bisschen über die Bundesliga und über das nächste Spiel sprechen. Ihr hakt sowohl bei Leihspielern als auch bei einer anderen Ästhetik einfach kurz ein, wenn ihr was gesehen habt dieses Wochenende von einigen der Sachen. Genau, wir starten bei Leihspielern mit Robert Wagner. Der hat gestern 1-1 gegen den HSV gespielt. 90 Minuten durchgespielt, hat das erste Mal diese Saison eher die 8 als die 6 gespielt, neben Philipp Müller, der aus der U23 hochgerückt ist. Da ist Zorniger nicht so happy aktuell mit der Zentrumsbesetzung. Sehr weiträumig gespielt, aber nicht so viele prägende Aktionen. Also zumindest keine aus den Highlights wahrgenommen von Robert Wagner. Hat aber auch viel HSV gespielt in diesem Spiel. Kemal Sekwem wieder nicht im Kader bei Paderborn. Es gibt auch immer noch keine neuen News. Die haben 2-1 verloren auf St. Pauli. Hugo Sique hat heute gespielt, am Ostermontag, heute Mittag um 13.30 Uhr. Im ersten Spiel der Meisterschaftsplayoffs gegen Club Brügge, die haben 1-1 gespielt, er wurde in der 61. Minute eingewechselt, wurde vor allen Dingen defensiv gefordert, war ganz ordentlich nach den Statistiken, Diesmal ohne offensiven Impact. Und Kevin Schlotterbeck beim 2-2 gegen Darmstadt 90 Minuten durchgespielt. Hat es 2-0 vorbereitet, ordentliche defensive Statistiken, aber insgesamt wieder ein sehr enttäuschender Tag für Bochum. Das eigentlich dachte wahrscheinlich, dass es sich gegen Darmstadt endgültig unten raus befreien kann. Jetzt stehen die mit 26 Punkten immer noch nur 6 Punkte vor Mainz. Können wir nachher nochmal drüber sprechen, bei der Bundesliga, wenn ihr wollt. Zu den anderen SC-Teams. Die SC-Frauen hatten dieses Wochenende eine Pokalpause. Da war Pokal-Halbfinale. Jetzt ist Länderspielpause. Am 13. April geht es weiter am Samstag zu Hause gegen VfL Wolfsburg. Die zweite Mannschaft hat dieses Wochenende allerdings zu Hause gespielt und 1-0 gewonnen gegen 1860 München am Samstag um 16.30 Uhr durch einen sehr schönen Siegtreffer von Luca Marino in der 71. Minute. Ansonsten ein Spiel, in dem sehr viele hin und her gingen, das eigentlich niemals 1-0 ausgehen darf, sondern eigentlich so 3-2 oder so ausgehen sollte, mit dem man 1860 jetzt richtig unten reingezogen hat, ohne dass man selbst noch ernsthafte Hoffnung hat auf den Klassenhalt, oder Alex?
Naja, solange es rechnerisch noch möglich ist, ist alles möglich. Adrian schüttelt den Kopf, ich laber natürlich nur Scheiße.
Glaub's auch nicht mehr, nee.
Nein, nein.
Sagen wir so, sollte Thomas Stamm mit dieser Mannschaft noch die Klasse halten, dann ist seine Attraktivität auf dem Trainermarkt auf jeden Fall nochmal um einiges gestiegen. Das wär ein Meilenstein, den zu setzen. Naja. Samstag 14 Uhr geht's nach Aue ins Erzgebirge. Da muss man dann schon fast, ist das finale Endspiel. Nein, wir haben jetzt schon sehr oft das finale Endspiel ausgerufen. Genau. Alex, du Tipps.
7 von 7 gewinnen und dann vielleicht noch, aber ja.
Also Bielefeld hat sich jetzt rausgezogen dieses Wochenende, also aus dem Radius vom SC. Wenn, dann kannst du nur Mannheim und Halle, Lübeck und Duisburg abfangen. Aber ja, die Hinrunde war einfach zu schwach, schadeten. Aber mit dem U19-Kader, über den man sprechen kann, wird auf jeden Fall die Regionalliga-Saison sehr viel Spaß machen, wenn die alle da bleiben, zumindest. Gerade, also Berker Yilmaz, Jan Sturm, Luca Marino haben ja alle in der U23 gespielt. Die U19 hat zeitgleich am Tag danach gegen Astoria Waldorf gespielt. Die hatten jetzt 2 Spiele in der Länderspielpause. Letztes Wochenende 3-2 gewonnen in Groß-Asbach durch ein Tor von David Amenialo und einem Doppelpack von, jetzt weiß ich nicht, wie er mit Vornamen heißt, Kartner. Der hat nur sehr wenig gespielt diese Saison, deswegen habe ich ihn nicht so präsent. Da lagen sie 2-1 zurück bis zur 70. Minute. Da sah es ein bisschen aus, als würde diese Invincible-Serie reißen. Man hat es dann aber spät gedreht. Das Leverkusen der U19 Oberliga Baden-Württemberg.
Ich habe gerade Leverkusen bei Kicker gelesen. Wegen Later.
Ja, stark. Ja. Genau, und dieses Wochenende, wie gesagt, gegen Astoria Waldorf 3-0 gewonnen. Erstes Tor durch den Nimburger Jungen, liebe Grüße Alex, Mika Reifsteck. Und dann nochmal ein Doppelpack durch David Amenialo. Die sind also weiterhin ungeschlagen. Mal schauen, ob sich das durchzieht, auch durchs Pokalfinale. Das wäre dann nach dem Abstieg eine sehr, sehr, sehr coole Saison. Ne?
Ey, Mika Reifsteck, ey, der ist als 6-7-Jähriger auf dem Sportplatz in Nimburg bei mir immer rumgerannt und wir haben noch Elfmeterschießen nach den Spielen gemacht und so. Und da merkt man, wie alt man geworden ist, leider. Ja. Schnell geht's.
Aber schön am Representen gerade, also für Hörertransparenz.
Ich hab's sogar
vor Nimburg übertragen.
Direkt.
Ja. Gut, gehen wir zum Bundesligaspieltag. Jetzt haben wir schon über Leverkusen gesprochen. Ist die Meisterschaft durch? Ist es ein Hot Take?
Nee. Bleibt. Nee, ist kein Hot Take. Adrian, bleibt Tuchel noch bis zum Ende der Saison? Das ist vielleicht die bessere Frage.
Ich glaube, ja. Also es wurde ja schon angerissen, dass das aktuell auch einfach nicht so die gute Interimslösung auf dem Markt wäre, dass man ernsthaft darüber nachdenken würde, sich doch schon früher von Tuchel zu trennen. Dementsprechend sind noch 7 Spiele. Ich gehe stark davon aus, dass man das bis zum Ende durchziehen wird.
Glaube ich auch. Und dann holt Kane seinen ersten Titel in der Champions League vielleicht.
Individuellen Titel wird er gewinnen der Bundesliga.
Nein. Ja, das stimmt.
Na gut, da hat er auch ein paar in der Premier League geholt, oder? Ja, ich kann nicht viel sagen über den Bundesliga-Spieltag, weil wir waren bei der Familie von Laura übers Wochenende. Deswegen, ich habe mir in Freiburg geguckt, Samstagmittag, aber nicht arg viel mehr Fußball. Das heißt, wenn jemand Text zum Topspiel oder zu Leverkusen oder zu sonst irgendwas hat, dann feel free.
Ja, ich kann Dortmund-Bayern vielleicht kurz sagen, dass es erschreckend schwach von Bayern war, fand ich. Hummels und Schlotterbeck scheint es gut zu tun, nicht bei der Nationalmannschaft gewesen zu sein. Die haben ein gutes Spiel gemacht. Und ja, also ich habe die ganze Zeit gedacht, also es wird noch spannend da in dem Kampf um Platz 3, 4, vor allem mit Dortmund und Leipzig. Gern ich nicht davon aus, dass Stuttgart sich einholen lässt. Das sind doch 7 Punkte auf Leipzig. Aber ja, mal gucken. Ich bin auch nicht der größte Terzic-Fan, aber der Sieg war wichtig.
Dortmund hat ja auch noch ein recht schweres Restprogramm. Noch ein paar Top-Gegner, also wird schwierig. Ich denke auch, dass es einen Zweikampf geben wird zwischen Dortmund und Leipzig und Platz 4. Wobei natürlich am Ende, je nachdem, natürlich auch Platz 5 reichen könnte für die Champions League. Müssen wir mal gucken.
Stimmt. Ja, ansonsten richtig viel gesehen habe ich auch nicht. Wir können ja mal kurz hier über die Spiele blicken. Bremen hat zu Hause gegen Wolfsburg verloren. Mit dem neuen Trainer.
Das ist halt, ich glaube, an Kovac Stelle wäre ich, also da habe ich Highlights gesehen, ich wäre halt so abgefuckt, ne? Also Wolfsburg hat halt unter Hasenhüttl genauso schlimm gespielt wie in den Wochen davor unter Kovac. Da wurde es ja auch so ein bisschen stabiler. Und in den letzten Wochen hat er das dann tatsächlich ein bisschen gestimmt, was Kovac die ganze Saison durch propagiert hat, dass einem Spielglück fehlt. Das war in den letzten Wochen ja tatsächlich ein bisschen so. Und man spielt das erste Spiel ohne ihn und man hat es irgendwie wieder. Man kriegt so eine ganz weake rote Karte für Werder, die man schon geben kann, die man aber nicht geben muss, und dann fallen die Tore zu den richtigen Zeitpunkten und so. Manchmal ist Fußball einfach ein bisschen verrückt.
Ja.
So Trends, ja.
Ja, dann habe
Leipzig-Mainz hat mir geschmeckt.
Leipzig-Mainz hat mir auch geschmeckt, auch wenn es mir meinen Schein kaputt gemacht hat, wenn ich das hier so sagen darf. Ansonsten, ich finde, ich habe vorhin mit euch eine Statistik geteilt, also mit Patrick und den anderen, dass Frankfurt jetzt am Tabellenschlusslicht ist, was Torschüsse betrifft, mit dem 0-0 gegen Union Berlin zu Hause. Also Hot Take ist ja, wir holen auf der Streichen Abschiedstournee nach Frankfurt ein, um diese 5 Punkte. Ich bin gespannt, ob ich zu Bode kriechen muss nach dieser Aussage am Ende. So, mal gucken.
Ich habe auf Twitter Samstag nach dem Spiel den sehr schönen Tweet gelesen, dass eine Frankfurt-Userin geschrieben hat. Ich habe gerade 10 Stunden Frankfurt Union geguckt. Nick hat mir auch während dem Spiel sehr oft sein Leid geklagt. Das war wohl wirklich nicht schön.
Ja, und dann war Stuttgart...
Ja, Adrian, holen wir Frankfurt noch. Das ist jetzt muss das schon ein Take raushauen.
Ja, okay. Also Frankfurt, ich glaube... Tatsächlich, also Frankfurt hat noch ein paar schwere Spiele zum Ende. Ich glaube, ich bin noch in Leverkusen, gegen Dortmund auf jeden Fall auch noch. Stuttgart glaube ich auch noch. Also, wobei sie sich durchaus auch gegen solche Gegner tendenziell teilweise auch die Saison leichter getan haben. Ich glaube dennoch, sie werden Platz 5 erreichen, aufgrund allein schon wegen der individuellen Qualität, die sie halt immer noch haben. Sehe ich aktuell nicht, dass sie Platz 6 noch verlieren, aber mal gucken. Es sind nur 5 Punkte noch. Und altes Torverhältnis, das auch für Frankfurt spricht.
Ja. Und dann als letztes, Patrick, muss man glaube ich noch über Stuttgart, also Bochum-Darmstadt 2-2. Ja, gut zurückgekommen von Darmstadt. Ich glaube trotzdem, dass sie nichts mehr verhindern können. Aber Stuttgart-Heidenheim mit Team Kleindienst Show und dann trotzdem noch mit einer komischen roten Karte und dann mit dem Ausgleich in der 98. Minute durch Dennis Undav. Das war natürlich nochmal ein gutes Duell unserer baden-württembergischen Konkurrenten.
Ja, auf jeden Fall. Wäre schön, also die rote Karte für Heidenheim könnte man noch drüber sprechen, die du eigentlich nicht geben darfst bei dem leichten Kontakt. Andererseits finde ich auch, ich habe es erst danach angeguckt, nachdem ich die Aufregung drum gesehen habe, und ich finde halt trotzdem immer noch für Dover dann, eigentlich hat sie Dover dann verdient für seine Dummheit, da so hinterher zu gehen, weil es gibt halt eigentlich echt keinen Grund dafür. Aber gleichzeitig können wir nicht so viel über Trefferbild reden, wie wir es seit Jahren tun, und dann dafür jemanden in der Situation mit Rot runterstellen. Das passt irgendwie nicht insgesamt, muss ja ist allgemein ein bisschen komische Schiedsrichterwochenende gewesen, finde ich, in Sachen Kommunikation und so. Das war weird.
Ja, agree.
Okay, und dann müssen wir leider noch über das nächste Spiel sprechen, auch wenn ich immer nicht so gerne über Spiele gegen RB Leipzig spreche. Vor allen Dingen, weil das aus der Vorsaison das letzte, die letzten beiden Heimspiele so präsent sind mit Pokalhalbfinale und dann dem 0-1 in der Liga relativ chancenlos danach. Jetzt kommt man aber aus einem Hinrundenspiel, wo man es in Leipzig ganz gut gemacht hat, bis zur 75. das wunderschöne Tor durch Manuel Röhl gemacht hat und sich dann nicht so richtig belohnt hat. Bist du jetzt vor einem Heimspiel gegen auch nicht so formstarke Leipziger eher optimistisch, Adrian?
Wird auf jeden Fall
Vorsicht.
schwierig. Ja, grundsätzlich, also ich könnte mir gut vorstellen, dass auf jeden Fall Punkt möglich sein wird. Irgendwann wird eine ähnliche Herangehensweise wählen im Hinspiel, also eher abwarten im Mittelfeldpressing. Ich denke, man wird nicht ganz hoch anlaufen. Aber ja, es wird halt auch darauf ankommen, man braucht erneut, wie auch in Italien gegen Gladbach, oder auch was gegen Leverkusen nicht immer der Fall war. Mehr Spielglück auf jeden Fall, dann sollte ein Punkt möglich sein. Aktuell, ich war in den letzten Spielen in der Bundesliga, in den letzten beiden vor allem, gab es auf jeden Fall auch spielerisch einen deutlichen Aufwärtstrend. Ich glaube auch, dass es jetzt auf jeden Fall hilft, dass Mainz auch unter der Woche, wobei auch nächste Woche erst die Euroleague wäre, aber Mainz erneut eine ganze Woche zur Vorbereitung, ist auf jeden Fall kein Nachteil für das nächste Spiel.
Ja, man muss allgemein halt so sagen, diese Phase ist eigentlich ganz cool aktuell. Also das Spiel in Lens war gut, das gegen Lens war sehr toll. Bayern-Heimspiel war gut, West Ham-Heimspiel war gut, Leverkusen-Heimspiel war ordentlich, Gladbach war jetzt ganz gut. Man hatte den Ausfall in London, kein so tolles Spiel in Bochum und das Augsburg-Spiel, über das ich gerne nicht sprechen möchte. Aber insgesamt ist es eigentlich echt eine ganz gute Phase in vielen Belangen. Trotz des Hin und Herz mit Ausfällen. Deswegen eigentlich die perfekte Phase, um Leipzig zu spielen. Halt spannend, ob man es dieses Jahr hinbekommt, Halbräume zu schließen, wenn da Olmo und Xavi Simons spielen. Weil meistens sah man in den letzten Jahren oft sehr schlecht aus, wenn Olmo fit war. Das war halt, glaube ich, im Hinspiel nicht, wenn ich es richtig erinnere.
Gekonnte Frage,
Wird
wenn
auf jeden Fall.
Halbraum-Kübi hier im
Ich
Podcast
glaube, er
sitzt.
war im Hinspiel nicht dabei. Bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin natürlich jetzt auf meinem Hype-Train, dass ich gesagt habe, wir holen 24 Punkte in den letzten 8 Spielen unter Streich. Davon haben wir 3 geholt. Also ist ja klar, was gegen Leipzig passiert. Aber ja, Frank Grischmüller hat es im Interview mit Streich nochmal so direkt angesprochen, mit Revanche-Gelüsten quasi, und dass zum Abschied doch er sich wünscht, dass Streich noch Leipzig besiegt nach den bitteren Niederlagen, die du vorhin angesprochen hast, Patrick. Ich bin gespannt. Ich glaube, es geht was, tatsächlich.
Ja, ich musste gerade kurz dran denken, um nochmal ganz kurz den Schwenk zu Gladbach zurückzumachen, nachdem ihr vom Thema Spielglück gesprochen habt. Wie schön war das eigentlich, dass man selber mal mit dem ersten Torschuss trifft? Das war jetzt so oft die Saison andersrum. Ist krass, wie sehr das ein Spiel gibt. Ich glaube aber auch, also was mir so ein bisschen Hoffnung macht, also einerseits klar, das Stadion war letztes Jahr im Halbfinale gegen Leipzig auch angezündet. Vielleicht ist es deswegen gar nicht so wild. Aber es ist halt das erste Heimspiel nach der Verkündung vom Streichabschied. Und ich glaube schon, dass diese letzten 4 Heimspiele krass werden in Sachen Stimmung. Und dass halt da ganz besonders jetzt Leipzig und dann Heidenheim als letztes Spiel, dass diese 2 Spiele emotional irgendwie groß werden, von der Reaktion der Tribüne auf Streich und dann brauchst du irgendwie eine coole erste Aktion und dann wird es ein richtig ekliges Spiel für Leipzig bei uns. Hab da schon ein bisschen Hoffnung drauf. Du hast halt gegen das Team hast du immer auch andersrum halt einfach die Gefahr. Wenn für die erste Aktion funktioniert und die gehen in Führung, dann wird das ein sehr langer Nachmittag potenziell. Deshalb, ich hasse Spiele gegen die. Ich hatte dieses Jahr überlegt, nicht zu gehen. Jetzt ist die Streichsituation so, wie sie ist. Jetzt werde ich da sein. Aber hoffe einfach, euer Optimismus ist berechtigt. Genau.
3:1 SC
Und
Freiburg.
stark. Olmo war übrigens nicht dabei im Spiel. Ich habe gerade kurz geguckt. Die haben mit Forsberg damals noch gespielt. Genau, Paddy hat 3-2 Freiburg getippt, Mischa 1-1, Julian 3-1 Leipzig. Von Alex habe ich jetzt schon was. Adrian
und Glasner. 1-1, sag ich. Ja, okay.
1-1.
Würde ich nehmen.
Würde ich auch nehmen, wahrscheinlich. Ich gehe mit einem 2-1 für Leipzig. Ich traue mich nicht mehr für Freiburg zu tippen, bevor Leipzig spielen. Das ist ganz schlimm. Ja. Berlin hat mich gebrochen und das Halbfinale hat mich noch mehr gebrochen. Ja. Naja. Genau, eigentlich würde ich sagen, haben wir denn alles für diese Folge. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich erstmal bei dir zu bedanken, Adrian. Das war sehr angenehm, das war ein sehr gutes Debüt, kann man auf jeden Fall sagen. Man hat dir auch, du hast vorher gesagt, du bist ein bisschen nervös, das hat man dir überhaupt.
Dankeschön. Gedacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Ja, da möchte ich mich anschließen, das war sehr cool. Neuer Input ist immer schön und wir haben auch deinen Twitter-Channel und deine Posts und so immer sehr verfolgt, von daher schaut auch bei Adrian rein, Halbraum-Kübi.
Der Name ist auf jeden Fall sehr häufig gefallen jetzt in dieser Folge. Ja. Alex mag den, glaube ich, sehr gerne.
Ich glaube, ich mag den auch. Hey, das Kübi einfach auch ein guter Typ.
Wollen wir noch kurz drüber sprechen, was eigentlich mit Lukas Kübers Bart ist? Ja, weil wir jetzt so noch ein bisschen Klatsch-Podcast werden. Ich finde den ganz schlimm, aber Alex sucht ihn nebenher.
Ja, auch nicht ganz darauf.
Lukas Küber trägt.
Tja, nicht hier als Klatschpresse bezeichnen, aber selbst der Einzige sein, der auf irgendwie die äußerlichen Achtigkeiten achtet hier. Okay. Ja, ja.
Vielleicht gibt es irgendwann ein Fashion-Format, aber okay. Das bitte erst, wenn Kofi wieder auf dem Rasen steht. Davor macht das alles keinen Sinn.
Können über seine Bad Boys-Tattoos sprechen, dann ist alles gut.
Ja, ja. Okay, Alex, dir auch vielen Dank.
Danke fürs Moderieren, das hat mir ein bisschen heute zeitlich gut reingepasst. Das war sehr nett.
Sehr gut. Und wir hören uns dann wieder nach dem Spiel gegen Leipzig. Da werde ich schon in Berlin sein wahrscheinlich, wenn ihr aufnehmt. Vielleicht übernehmen wir einfach bei Alex zu zweit auf, remote. Vielleicht auch nicht. Aber je nach Laune nach dem Leipzig-Spiel.
Ja.
Bis dahin, kommt alle gut durch die Woche. Und macht's gut. Ciao.
Ciao zusammen.